HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Nein, das muss ich ganz klar sagen. Wir waren uns überhaupt keiner Schuld bewusst. Wir wären auch im Traum nicht drauf gekommen, dass das sowas wie Werbung sein könnte. Das ist für uns Information, auch heute noch.
Prinzipiell ist es so, dass wir Werbung für Schwangerschaftsabbruch, für Abtreibung natürlich ablehnen, weil das Werbung für einen Straftatbestand wäre und die Werbung für die Tötung eines unschuldigen kleinen Menschen. Und das kann in unserem Rechtsstaat nicht erlaubt werden.
Ich bin echt davon überzeugt, dass niemand von uns irgendeine Frau auf diesem Planeten finden würde, die sagt, zwei Abbrüche für den Preis von einem, da bin ich doch dabei.
Wir haben im Moment eine Gesellschaft, wo wir die Werbung von Tabak verbieten wollen, aber die Werbung vom Abbruch der Schwangerschaft wollen wir jetzt wieder legalisieren.
Welches Frauenbild verbirgt sich eigentlich dahinter, wenn behauptet wird, dass eine Frau sich aufgrund von Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet? Das ist doch komplett irre.
Wir müssen den Paragraph 219a streichen oder ändern.
Wir glauben, dass wir seit über 20 Jahren ein Gesetz haben, was ein kompliziertes Gesetz ist, aber gleichzeitig eines, was sich absolut bewährt hat.
Auch der Paragraph 218 muss weg. Perspektivisch haben wir einen Erfolg beim 219a, eröffnet das natürlich auch wieder Spielräume, dem Paragraph 218 grundsätzlich in Frage zu stellen.
Vielleicht hätten Sie damals noch eine Seite weiterblättern sollen im Strafgesetzbuch, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, als sie in den 90er Jahren den Paragraphen 218 über den Schwangerschaftsabbruch zum bislang letzten Mal reformierten. Aber die Abgeordneten haben den Paragraphen 219a damals unverändert gelassen und das rächt sich nun. Der Paragraph 219a des Strafgesetzbuches stellt Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft unter Strafe, so seine Überschrift. Sein Wortlaut allerdings trifft auch diejenigen, die nur informieren wollen über die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs. Mehrere Ärztinnen, die eben das getan haben, sind aus diesem Grund angezeigt worden. Gegen zwei von ihnen wird derzeit prozessiert und eine Gießener Ärztin ist bereits in zwei Instanzen zu einer Geldbuße verurteilt worden. Aber nicht nur Sie und Ihre Kolleginnen fordern nun, den Paragraphen 219a zu streichen. Auch mehrere Parteien im Bundestag tun das. Und da diese Forderung auch von großen Teilen der SPD erhoben wird, liegt sie nun auf dem Tisch der Großen Koalition in Berlin. Aber dass die Union sich diese Forderung zu eigen macht, dazu wird es erstmal nicht kommen, denn dazu muss die neue CDU-Chefin geradezu viel Rücksicht auf die Konservativen in ihrer Partei nehmen. Es dürfte also, das zeichnet sich ab, wieder heftig gerungen werden am Kabinettstisch, im Bundestag und in der Gesellschaft insgesamt. Gerungen miteinander und vielleicht auch in vielen Fällen mit dem eigenen Gewissen. Denn die Debatte über den Paragraphen 219a rührt an Grundsätze. Es geht dabei um Rechtssicherheit für Ärzte und Schwangere und es geht auch und nicht zuletzt um eine Frage von Leben und Tod. Und deshalb heißt der Tag in HR2 Kultur heute Abend mehr als ein Paragraph, die neue Abtreibungsdebatte. Beginnen wir mit dem Paragraphen, um den es geht, und mit dem Gerichtsverfahren, die sich in jüngster Zeit mehr denn je mit ihm beschäftigen.
Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. So lautet die offizielle Überschrift des Paragraphen 219a Strafgesetzbuch. Wer sich nicht an das Verbot hält, dem drohen Geldstrafe oder bis zu 2 Jahre Gefängnis. Wegen Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft wurde auch die hessische Ärztin Christina Hähnel verurteilt. Sie selbst kann das nicht nachvollziehen.
Ich weiß, dass ich keine Werbung gemacht habe. Und das Gericht sagt ja selber, ich habe sachlich und seriös informiert. Niemand von uns würde für Abtreibung werben. Das ist auch völliger Quatsch. Warum denn?
Das Amtsgericht Gießen verurteilte die Ärztin im November letzten Jahres zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro. Dabei muss man wissen, dass nicht nur die Werbung für eine Abtreibung strafbar ist. Strafbar macht sich ein Arzt oder eine Ärztin auch dann, wenn sie öffentlich die Abtreibung anbieten oder ankündigen, um damit Geld zu verdienen. Wenn der Arzt oder die Ärztin nicht nur über einen Schwangerschaftsabbruch informieren, sondern zugleich auch anbieten, ihn durchzuführen. So ist es auch bei Christina Hähnel gewesen. Sie hat auf ihrer Homepage Informationen bereitgestellt und dort auch angeboten, Abtreibungen vorzunehmen. Damit hat sie sich strafbar gemacht. Der Anwalt von Christina Hähnel hat das auch gar nicht bestritten. Allerdings hält er das Verbot für verfassungswidrig. Zum einen würde die Berufsfreiheit der Ärzte verletzt und zum anderen die Informationsfreiheit der Schwangeren. Die Richter aber sahen das anders. Für sie hat der Schutz des ungeborenen Lebens Vorrang. Die Berufs- und Informationsfreiheit hätten hier weniger Gewicht. Genau das stelle der Straftatbestand sicher. Der Staat habe die Pflicht, ungeborenes Leben zu schützen. Es sei davon auszugehen, dass auch das Bundesverfassungsgericht das so sehe. Eine Abtreibung sei grundsätzlich Unrecht. Die Abtreibung dürfe in der Öffentlichkeit nicht als etwas Normales dargestellt werden. Daher sei die Kommerzialisierung strafbar. Neutrale Beratungsstellen würden ausreichend informieren. Christina Hähne will ihre Verurteilung nicht hinnehmen. Sie hatte dagegen Berufung eingelegt. Doch das Landgericht Gießen hat das Urteil der ersten Instanz bestätigt. Bisher sind nicht viele Fälle, bei denen es um die Strafbarkeit wegen Werbung für den Schwangerschaftsabbruch ging, vor Gericht entschieden worden. Allerdings gibt es zahlreiche Anzeigen gegen Ärzte, die gegen das Werbungsverbot verstoßen haben sollen. Jahrelang schwankte hier die Zahl zwischen 2 und 14 Anzeigen pro Jahr. Im Jahr 2015 waren es dann 27 Anzeigen und im Jahr 2016 schon 35 Anzeigen. In einem anderen Fall hatte das Landgericht Bayreuth im Jahr 2006 genauso argumentiert wie die Gerichte in Gießen bei Christina Hähnel. Der Paragraph 219a Strafgesetzbuch sei eine zulässige Einschränkung der Berufsfreiheit der Ärzte. Gegen zwei weitere Frauenärztinnen, Nora Tschasch und Natascha Niklaus, läuft derzeit noch ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Werbungsverbot. Hier hatten Abtreibungsgegner Anzeige erstattet. Der Staatsanwalt hatte den Ärztinnen angeboten, das Verfahren einzustellen, wenn sie ihren Internet-Eintrag zum Schwangerschaftsabbruch löschen würden. Doch das wollten sie nicht und plädieren stattdessen auf Freispruch. Die Ärztinnen sind mit dem Richter in ihrem Fall nicht zufrieden. Sie haben einen Antrag gestellt, ihn für befangen zu erklären. Doch den hat das Gericht abgelehnt. Im nächsten Jahr geht der Prozess weiter. Christina Hähnel hat gegen das Urteil des Landgerichts Gießen Revision eingelegt. Nun muss das Oberlandesgericht Frankfurt über ihren Fall entscheiden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Christina Hähnel bis vor das Bundesverfassungsgericht zieht. Am Ende müssten dann die Richter in Karlsruhe über den Paragraphen 219a Strafgesetzbuch entscheiden.
Informationen, die unsere Kollegin Frauke Rödel in der Redaktion Recht und Justiz in Karlsruhe am Sitz des Bundesverfassungsgerichts für uns zusammengetragen hat. Also, der Tenor der bisherigen Gerichtsentscheidungen zum Paragraphen 219a lautet, der Schutz des ungeborenen Lebens habe in diesem Falle mehr Gewicht als die ärztliche Berufsfreiheit. Er habe auch mehr Gewicht als die Informationsfreiheit der schwangeren Frauen. Und neutrale Beratungsstellen würden ausreichend über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Für das Amts- und das Landgericht Gießen Gründe, die allgemein Medizinerin Christina Hähnel aus Gießen wegen Verstoßes gegen Paragraph 219a zu einer Geldbuße von 6.000 Euro zu verurteilen. Wir haben es ja gerade gehört. Heute Nachmittag habe ich darüber mit Christina Hähnel gesprochen und ich habe sie gefragt, wenn jedem Schwangerschaftsabbruch sowieso eine Beratung vorangehen muss, warum reicht es aus ihrer Sicht dann nicht aus, wenn schwangere Frauen dort informiert werden?
Weil das heutzutage ganz üblich ist, dass ich mich bei jedem Thema zuerst mal im Netz informiere. Und dadurch, dass die sachlichen Informationen von Ärztinnen und Ärzten verboten sind unter dem Paragraph 219a, führt es dazu, dass wir eine einseitige Information bekommen im Netz. Das ist halt eben die Seite zum Beispiel Babychaos von dem Abtreibungsgegner und Frauen geraten auf diese Seiten, suchen dort nach Adressen. Und dann haben wir zusätzlich noch das Problem, dass viele Beratungsstellen, gerade konventionelle Beratungsstellen, gar keine Adressen weitergeben oder diese Adressen nicht aktuell sind. Und die auch nicht wirklich über medizinische Zusammenhänge informieren. Und all das braucht eine Frau und sie braucht es zeitnah.
Kommen Patientinnen denn nicht auch von sich aus zu Ihnen und fragen, ob sie Schwangerschaftsabbrüche machen und stellen die nötigen fachlichen Fragen dazu, auf die sie ja dann wahrscheinlich, wenn sie gefragt werden, auch antworten dürfen?
Naja, wenn eine Frau jetzt ungewollt schwanger ist, dann hat sie ja ganz viele Probleme. Einmal muss sie eine Entscheidung treffen, sie muss mit Partner, Familie, Lebenssituation was klären, dann muss sie eine Feststellung kriegen. Kriegen Sie mal einen Frauenarzttermin, das ist schon ganz schön schwierig. Ja, dann wartet sie da auf einen Termin, dann braucht sie das Beratungsgespräch. Dann braucht sie die Kostenübernahme, wenn sie bedürftig ist. Und dann rennt die hinter diesen ganzen Papieren her. Und dann wird die nicht noch in einer Stadt, sagen wir mal wie in Weimar, na, da gibt es eine Adresse, die Abbrüche macht, 50 Ärzte ablaufen und fragen, machen Sie vielleicht Abbrüche? Und welche Methode machen Sie? Das ist überhaupt nicht machbar. Das ist absurd.
Dass
eine Frau einen Arzt suchen soll.
Was bedeutet es denn dann in der Folge, wenn Ärztinnen und Ärzte nicht darüber informieren, nicht über Schwangerschaftsabbrüche, dass sie sie machen und welche Möglichkeiten es da gibt, informieren dürfen? Was bedeutet das für die Arbeit von Ärztinnen und Ärzten und das Verhältnis zwischen Arzt und Patient?
Tja, dass im Grunde die Frauen überhaupt auch nicht wissen, was sie erwartet. Also wenn ich mir ein Knie machen lasse, ja, dann gucke ich mal, was für Ärzte machen das, was sind das für Menschen, was sind die für Kliniken, wie oft haben die das schon gemacht, welche Narkose haben die und so weiter. Das können Frauen alles nicht, die sind quasi angewiesen darauf, was eine Beratungsstelle ihr sagt oder was eine Ärztin ihr sagt, wen sie empfiehlt. Das mag ein Freund sein in einer 100 Kilometer entfernten Stadt zum Beispiel. Ist ja alles sehr willkürlich und dann kommt sie dahin und weiß gar nicht, was sie erwartet. Ja, und diese Unsicherheit von Frauen und die Angst und auch die Erfahrung, diskriminiert zu werden und gedemütigt zu werden, das haben die Frauen sehr oft schon hinter sich, wenn sie dann hier kommen. Bei mir ist es jetzt so, dass mich ja jeder kennt. Ich bin jetzt verurteilt. Es ist bekannt, wofür ich stehe. Und das schafft eine gewisse Vertrauensbasis, die ich, muss ich jetzt doch sagen, in den letzten 20 Jahren so nicht hatte, weil die Frauen eben gar nicht wussten, was sie erwartet, wenn sie zu mir kommen.
Aus dem Grund, den Sie gerade geschildert haben, dass Sie jetzt eine öffentliche Person sind, eignen Sie sich ja womöglich auch als Anlaufstelle für Ärztinnen und Ärzte, die vor der Frage stehen, ob und wie sie über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Haben Sie einen Überblick gewinnen können, wie es anderen Ärztinnen und Ärzten damit geht?
Ja, ich hatte halt Kontakt aufgenommen zu allen Ärzten und Ärztinnen und Krankenhäusern, die angezeigt worden sind von Herrn Annen, und hatte da ein Drittel Rückmeldungen bekommen, wo die sich dann eben mit Juristen auseinandersetzen mussten, Strafe zahlen mussten. Die Polizei stand nachmittags in der gynäkologischen Sprechstunde in Uniform. Also das sind alles Dinge, die Ärzte und Ärztinnen da erlebt haben. Das führt schon unter anderem dazu, dass diese Stigmatisierung die Kollegen und Kolleginnen nachher nicht mehr auf sich nehmen wollen. Und deswegen haben wir ja diesen großen Rückgang von Adressen, wo überhaupt noch Abbrüche gemacht werden. Und Frauen haben große Landstriche, wo sie auch niemand mehr finden. Und auch diese Frauen kommen jetzt eben zu mir. Die haben 12 Adressen durchtelefoniert und finden niemand, der den Abbruch macht. Dann kommen sie irgendwann und rufen mich an. Und wenn das halt in Hessen ist oder in Bayern, dann kommen die halt hierher. Und ansonsten versuchen wir, die zu vermitteln. Das ist im Moment ein Großteil unserer Telefonsprechstunde hier, dass wir versuchen, Frauen irgendwo unterzubringen.
Welche Erklärung haben Sie denn nach dem, was Sie von den Kolleginnen und Kollegen gehört haben oder auch was Sie persönlich sich für Eindrücke gebildet haben, welche Erklärung haben Sie persönlich dafür, dass es in den letzten Jahren mehr Anzeigen wegen Verstoßes gegen Paragraph 219a gibt als zuvor?
Also die meisten Kolleginnen und Kollegen kannten den 219a gar nicht. Die sind da einfach so reingeschlittert. Also gerade die aus den neuen Bundesländern, die hatten ja eine völlig andere Regelung. Die konnten sich das gar nicht vorstellen, dass es sowas überhaupt gibt. Und dass diese Anzeigen so zugenommen haben, ich denke, das ist schon eine allgemeine politische Entwicklung, dass wir eben eine Erstarkung der Rechten haben. Und wir haben ja hier die Kontakte auch unter anderem, jetzt nicht jeder Abtreibungsgegner, aber doch, es gibt da Kontakte zwischen Abtreibungsgegnern und rechten Kreisen, die einfach auch immer militanter und dreister werden. Das ist einfach so.
Als das Landgericht Gießen Ihre Berufung abgelehnt hat, Frau Händel, und Ihre Verurteilung durch das Amtsgericht Gießen bestätigt hat, da hat der Vorsitzende Richter am Landgericht gesagt, Frau Händel möge das Urteil wie einen Ehrentitel im Kampf für ein besseres Gesetz tragen. Was können Sie mit dieser Bemerkung anfangen?
Ja, der Richter hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er die Lage der Frauen versteht. Und es war auch klar im Gerichtssaal, dass dieses Informationsdefizit zu gravierende Auswirkungen auf die Situation, auf die Gesundheit und auf die Würde der Frau hat. Und in diesem Sinne war klar, dass er am Schluss sagte, als Richter muss ich sie verurteilen, ich muss mich an die Gesetze halten und die roten Roben haben es zu entscheiden, nicht die schwarzen oder der Bundestag. Das war eine klare Aufforderung. Aber als Bürger wünscht er sich ein anderes Gesetz. Das war ganz klar.
Sie haben nun die Möglichkeit, bis zum Bundesverfassungsgericht zu gehen, um dort eine Klärung herbeizuführen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Ihnen das gelingt in Ihrem Sinne?
Also ich bin mir sicher, dass am Ende das Informationsrecht für Frauen steht. So rückständig kann Deutschland nicht bleiben. Und wir leben in der Demokratie und haben eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und wenn das in Deutschland nicht zu regeln ist, haben wir immer noch den Europäischen Gerichtshof. Da gibt es Präzedenzurteile von Irland. Ich bin mir ganz sicher, dass das irgendwann kommt.
Sagt Christina Händel, Ärztin für Allgemeinmedizin. Mit ihr habe ich heute Nachmittag gesprochen. Im November 2017, im November vergangenen Jahres, vor einem Jahr, ist sie vom Amtsgericht Gießen zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt worden, wegen Verstoßes gegen den Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches, der seiner Überschrift nach Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft unter Strafe stellt. Mehr als ein Paragraph, die neue Abtreibungsdebatte. Sie hören den Tag in hr2 Kultur.
Im schmerzlichsten Gefühle schwankt in mir Sinn und Denken und spottet aller Kühle, die sich, wie es auch blutet, dies Herz hat zugemutet. Wohin soll es sich lenken? Wo ist der Wahrheit Helle, die jene Zauberstelle, der Freud und Weh entstammt, ihm zeigt in ganzer Klarheit, ob Trug dort oder Wahrheit, verderbend oder segnend flammt? So bricht des Zweifels Schwüle der Seele ganze Kraft, die zum Vertrauen geboren. Im schmerzlichsten Gewühle fühlt sie sich selbst entrafft und wie zum Tod erkoren. So schwankte Phaetons Wagen auf seiner irren Bahn. Bald stürmt er ohne Zagen vertrauend Himmel an, bald reißet ihn zurücke der Erde kalter Neid. Sie hat in ihrer Tücke für ihn den Tod bereit. In namenlosem Schmerze ruft er herbei ihn laut: O Herz, mein armes Herze, hast du dein eigen Bild geschaut?
Im schmerzlichsten Gefühle, so heißt dieses Gedicht von Georg Büchner über den Zweifel und das Hin- und Hergerissensein bei schwierigen Entscheidungen. Entscheidungen, vor denen zum Beispiel Frauen stehen, die ungewollt schwanger geworden sind und für die es in ihrer Lebenssituation nicht selbstverständlich ist zu sagen, ja, ich will dieses Kind austragen. Um in dieser Situation die gegenteilige Entscheidung treffen zu dürfen, die Entscheidung abzutreiben, muss nach geltendem Recht in Deutschland eine Beratung vorausgehen. Und diese Beratung, so steht es in § 219 Strafgesetz, Buch habe sich, Zitat, von dem Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Zitat Ende. Wie ermutigend solche Perspektiven sind, hängt aber auch zu einem großen Teil vom gesellschaftlichen Klima ab. Zum Beispiel davon, welche Haltung, welches Verhalten und welche Betrachtungsweise große Teile der Gesellschaft gegenüber Menschen mit Behinderungen an den Tag legen. Unser Kollege Thorsten Schweinhardt hat uns dazu aus eigenem Erleben ein paar Gedanken aufgeschrieben.
Von Geburt an blind zu sein, heißt für mich, ich habe keinen schrecklichen Unfall erlebt, nachdem es von einem Moment zum anderen dunkel wurde. Ich habe mein Augenlicht auch nicht schleichend über Jahre verloren. Ich bin blind auf die Welt gekommen. Von Geburt an erlebe ich diese Welt aus der Perspektive des Nichtsehenden. Von Sehenden werde ich oft gefragt, ob ich das schon immer hätte. Erkläre ich dann, ich sei von Geburt an blind, rückt das Gespräch meist ins Tragische. Blind ist ja schon schlimm, aber von Geburt an blind, ist es überhaupt noch ein Leben? Natürlich habe ich mir meine Blindheit nicht ausgesucht, auch wenn mir das einige Menschen schon einreden wollten, in einer Mischung aus Trost und Erleuchtungsversuch, frei nach dem Motto, deine Seele hat sich vor deiner Geburt diesen besonderen Weg ausgewählt. Wäre das so, dann würde ich mit meiner Seele gerne mal ein ernstes Wörtchen reden. Mein Weg, mein Handicap, all das wird ganz rational bestimmt durch die Ursache der Blindheit. Ich habe Petersche Anomalie, eine erbliche Augenerkrankung, die so selten ist, dass von ihr weltweit nur 20 Fälle bekannt sind. Man darf sich die Blindheit nicht als erstickende Dunkelheit vorstellen, die das Leben auslöscht. Ich hatte eine Kindheit, an die ich gerne zurückdenke, in einer Familie, für die ich sehr dankbar bin. Ich habe gelernt, geliebt, bin enttäuscht worden und habe selbst enttäuscht. Ich habe Freunde gefunden, Sehende wie Blinde, für die ich ein Mensch mit vielen Facetten bin, der zufälligerweise auch blind ist. Ich habe studiert, lebe selbstständig und arbeite heute in einem Beruf, der mir Spaß macht und in dem meine Stimme auch jenseits der Blindheit gehört wird. Einiges davon war für mich nur nach hartem Kampf zu erreichen. Und manches kann ich auch schnell wieder verlieren, morgen schon oder in einem Jahr. Die größten Steine wirft mir nicht meine Blindheit in den Weg, sondern die Sehenden, die daraus erst eine Behinderung machen, durch die Art, wie sie mit mir umgehen. Daran entscheidet sich, wie lebenswert ein blindes Leben sein kann, schon von Geburt an.
Gedanken, die unser Kollege Thorsten Schweinhardt für uns aufgeschrieben hat. Kirsten Artelik, Diplom-Sozialwissenschaftlerin, freie Journalistin und Autorin unter anderem des Buches Selbstbestimmte Norm, Untertitel Feminismus, Pränataldiagnostik, Abtreibung. Guten Abend.
Guten Abend.
Pirschen wir uns mal Stück für Stück an dieses Spannungsfeld heran, in dem auch die Pränataldiagnostik eine Rolle spielt bei Ihnen, also die Möglichkeit, vor der Geburt etwaige Erbkrankheiten oder Behinderungen zu erkennen. Der Kollege Thorsten Schweinhardt hat in seinem Text gerade den Satz formuliert, erst Sehende machen aus meiner Blindheit eine Behinderung durch die Art und Weise, wie sie mit mir umgehen. Sie, Frau Artelik, sprechen in einem Ihrer Artikel von einer gesellschaftlichen Behindertenfeindlichkeit. Woher kommt die Ihrer Ansicht nach?
Woher kommt die? Das ist eine ganz schwierige Frage. Da brauchen wir, glaube ich, mehr als eine Stunde, um das zu erörtern. Also ich glaube tatsächlich, dass die eigentlich eine Konstante ist, also in der einen oder anderen Form. Die Frage ist halt aber die Äußerung von Behindertenfeindlichkeit. Und wovor die Leute Angst haben, ändern sich. Und da hat schon auch die pränatale Diagnostik und die bildgebenden Verfahren, was man jetzt meint, über Föten und werdende Kinder wissen zu können, schon eine große Rolle gespielt. Aber natürlich auch Dinge wie Sozialstaat beziehungsweise Sozialabbau, dass man also sich Gedanken macht, ob man also wie man seine Kinder versorgt, aber auch von das Selbstbestimmungsrecht der Frau und dass Frauen arbeiten können heute und das normal ist. Und das, die Vorstellung ist ja auch sehr verbreitet zum Beispiel, dass man das dann aufgeben müsste. Das ist da so eine Gleichsetzung, die viele Frauen im Kopf haben, dass sie ihr Erwerbsleben quasi komplett aufgeben müssten und ihr Leben diesem behinderten Kind opfern müssten, was verständlicherweise viele nicht wollen, was aber auch nicht nötig ist. Das ist so ein Facetten.
Ja. Führen denn diese ganzen Faktoren, die Sie genannt haben, führt insbesondere die Pränataldiagnostik mit ihren Möglichkeiten kombiniert mit dieser Behindertenfeindlichkeit, die Sie beschrieben haben, führt das gemeinsam dazu, dass vielleicht heutzutage mehr Menschen als früher darüber nachdenken, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen?
Darüber gibt es in Deutschland einfach überhaupt gar keine Zahlen. Wir müssen ja auch sagen, dass wir haben, also Sie hatten ja in dem ersten Einspieler so ein bisschen, wie hat sich der Paragraph 218 entwickelt, wie hat sich der Paragraph 219a entwickelt und die letzte Reform des Paragraphen 218, da ist ja die sogenannte embryopathische Indikation abgeschafft worden. Also nur weil eine Behinderung des Fötus diagnostiziert worden ist, ist es ja in Deutschland gar nicht legal abzutreiben, sondern es ist legal, wenn der Arzt, die Ärztin die Indikation ausstellt, dass durch die Behinderung des Fötus oder durch was anderes die Gesundheit der Frau gefährdet sein könnte. So. Und da kommt dann allerdings die gesellschaftliche Behindertenfeindlichkeit beziehungsweise die Annahme, was Ihr Kollege ja sehr schön formuliert hat, dass Behinderung was ganz Schlimmes und total Belastendes ist, mit ins Spiel, weil eben viele Frauen und viele ÄrztInnen ganz natürlich sozusagen davon ausgehen, dass es eben schlimm ist, die Frau total belasten würde und deswegen so eine Indikation nahe. Aber Zahlen haben wir dazu tatsächlich seit 1995, seit der letzten Reform, nicht mehr, weil es eben nur wegen der Behinderung gar nicht möglich ist und dann wird es nicht erfasst.
Nun liegt gleichwohl für viele Menschen auf der Hand zu sagen, die Konsequenz aus den Zusammenhängen, über die wir jetzt gesprochen haben, läge darin, die Möglichkeiten von Schwangerschaftsabbrüchen einzuschränken, damit das Lebensrecht von Menschen mit Behinderung auf keinen Fall gefährdet wird.
Ja, ich bin sehr dafür, das Lebensrecht von Menschen mit Behinderung, die geboren sind, zu erhalten. Da haben wir auch in Deutschland noch große Leerstellen. Die UN-Behindertenrechtskonvention wird nicht erfüllt. Menschen werden gezwungen, in Heimen zu leben und so weiter. Da besteht total viel Bedarf zu handeln. Dass aber über die Einschränkung von Rechten von Frauen die Rechte von Behinderten geschützt werden sollen, darüber diskutieren die feministische Bewegung und die Behindertenbewegung in Deutschland schon seit den 80er Jahren. Und man hat sich im Prinzip in großen Teilen darauf geeinigt, dass sich das nicht widersprechen muss. Dass also man quasi sich dieser Zunahme von Pränataldiagnostik, die eigentlich niemandem hilft und die Angst von Frauen und gesellschaftlich nur erhöht, dass man da sich gegen wendet und gegen die Ausweitung, dass man aber nicht fordert, die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs einzuschränken. Das ist tatsächlich hauptsächlich die sogenannte Lebensschutzbewegung, die das fordert. Und die benutzen Pränataldiagnostik Moment, aber eigentlich ist deren Ziel eben, Schwangerschaftsabbrüche zu verunmöglichen.
Nun sagt ja die Erfahrung, dass wissenschaftliche Möglichkeiten, die einmal da sind, dass man die nur schwer wieder sozusagen in die Flasche zurückdrücken kann. Also das heißt, Pränataldiagnostik gibt es nun und man kann sich ihrer bedienen. Was könnte man denn Ihrer Ansicht nach unternehmen, damit daraus eben kein behindertenfeindliches gesellschaftliches Klima entsteht?
Naja, also ich glaube, wir müssen auf zwei Ebenen arbeiten. Einmal eben das Leben von Menschen mit Behinderung ganz real zu verbessern, damit Frauen diese Ängste nicht mehr haben müssen. Also ich bin relativ davon überzeugt, dass in einer wirklichen inklusiven Gesellschaft wenig Frauen das Bedürfnis haben würden, so viel zu wissen, weil sie sich nicht so viel Sorgen machen müssten. Davon sind wir aber noch weit entfernt. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass man gesellschaftlich darüber diskutieren muss, was das für Wissen ist, was da generiert wird, weil man ja schon auch sehen muss, die Frauen, also ne, man muss ja unterscheiden, was Sie eben mit Frau Hähnel diskutiert haben, das sind ja ungewollte Schwangerschaften. Und wenn wir in den meisten Fällen und wenn wir über Pränataldiagnostik reden, dann sind das ja gewollte Schwangerschaften oder angenommene Schwangerschaften. Das heißt, die Frauen wollten schwanger werden oder haben festgestellt, und dass sie schwanger sind und sich dafür entschieden, dieses Kind dann auch zu bekommen und machen deswegen die Pränataldiagnostik.
In beiden Fällen allerdings würde es ja darum gehen, bessere Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen, wie es in Paragraph 219 heißt, wie ich eben zitiert habe.
Das stimmt schon, aber eine Frau, die einfach kein Kind haben möchte, der sind die Perspektiven für das Kind ja erstmal egal. Also wenn sie ein Leben ohne Kind haben möchte, dann ist es auch so ein bisschen egal, wie viel Kindergeld es gibt, weil sie möchte einfach keins. Und dann sollte man Frauen auch nicht zwingen. Wenn aber, wie gesagt, sie sich dafür entschieden hat und die Pränataldiagnostik macht, und das ist von vielen Frauen tatsächlich die Begründung, was sie sagen, das Beste für ihr Kind zu erreichen, und dann in dieser pränatalen Diagnostik rausfinden, das hat eine Behinderung, und dann denken, ja, das ist aber nicht das Beste für das Kind, und dann erspart man ihm das, da läuft ja schon total viel falsch. So. Und die Frage, was will man eigentlich, warum wissen und wovor hat man Angst, die wird viel zu wenig gestellt. Und diese Hauptsache gesund und man tut das Beste für das Kind, das wird viel zu wenig hinterfragt, gesellschaftlich und in den Gesprächen zwischen Schwangeren und Ärztinnen.
Kirsten Achterlik, Diplom-Sozialwissenschaftlerin, freie Journalistin und Autorin unter anderem des Buches Selbstbestimmte Normen, Untertitel Feminismus, Pränataldiagnostik, Abtreibung. Vielen Dank. Zweifel und Ruhe, so hat der Dichter Nikolaus Lenau die folgenden Verse überschrieben. Verse, die den Weg zwischen diesen beiden Polen beschreiben. Von der Ruhe zum Zweifel und wieder zurück.
Der Mensch auf halbem Weg entschlief im Schatten eines alten Baumes. In Banden eines süßen Traumes schlief manche Wanderstunde tief. Das Laub des Baumes rauschte mild und bat den Schlaf, o bleibe lang. Zum Traume sprach der Vögel Sang, o male fort dein buntes Bild, dass uns der Schläfer nicht erwache, erweile unter diesem Dache. Da kam der Zweifel, ihn zu wecken. Er klopft ihm auf die Schulter sacht und spricht, steh auf, bevor es Nacht, zum Ziele sind noch weite Strecken. Ich bin dein Freund, ein Rauer zwar, doch treu und warne vor Gefahr. Er führt ihn fort durch stille Heiden, wo Lust und Zier des Lebens scheiden. Natur blüht abseit seinem Herzen, ihn fassen unversöhnte Schmerzen. Wie sonst vom stillen Heideland der Wanderer Vögel scheucht empor, so rauscht ihm an des Zweifels Hand von Fragen auf ein wilder Chor, die schreiend fort zur Ferne dringen, doch Antwort nicht zurück ihm bringen. Dann wird es öder, stiller immer. Dämmerung versagt den letzten Schimmer, der Wanderer schreitet trüb und sacht mit seinem Führer durch die Nacht. Doch wenn ihm auf dem Gang nicht graut, und wenn er kräftig horcht und schaut in seines Herzens tiefsten Grund, so wird ihm hier der Himmel kund. Da unten strömt der ew'ge Quell, da klingt es hold, da strahlt es hell. Er schaut den Brunnen und das Meer und fragt nicht mehr, wohin, woher.
Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Mehr als ein Paragraph, die neue Abtreibungsdebatte, so haben wir diesen Tag genannt. Denn aus dem Streit über den Paragraphen 219a, der das Werben für den Abbruch der Schwangerschaft unter Strafe stellt, aus dem Streit über diesen Paragraphen könnte sich eine neue, eine grundsätzliche Abtreibungsdebatte entwickeln, so wie es sie über viele Jahrzehnte hinweg bis vor etwas mehr als 20 Jahren gegeben hat. Meine Kollegin Claudia Sauter blickt zurück.
Der Paragraph 218. Er steht im Strafgesetzbuch bis heute. Danach ist Abtreibung bis heute grundsätzlich strafbar. Allerdings gibt es Ausnahmen. Diese mussten jahrzehntelang erkämpft werden. Von Frauen auf der Straße, von weiblichen und männlichen Bundestagsabgeordneten und natürlich auch von juristischen Fachleuten im Bundesverfassungsgericht. Aber der Reihe nach. Anfang der 70er Jahre. Die Gesellschaft veränderte sich. Viele Frauen forderten das Recht auf Abtreibung ein. Sie war seit 1871 verboten. Auch 100 Jahre später, in der Demokratischen Bundesrepublik, hatte der Schutz ungeborenen Lebens Verfassungsrang. Frauen pochten aber auf Selbstbestimmung über ihren Körper.
Ihr wird getötet!
Entschuldige, haben Sie Kinder?
Ich habe 2 Kinder.
Ich habe 6 und deshalb stehe ich hier.
Es war kein Zufall, dass viele Demonstrationen gegen den Paragraph 218 von Kirchengeläut begleitet wurden. Die Bischöfe argumentierten nämlich, wie die Verfassungsmütter und Väter es getan hatten. Julius Kardinal Döpfner sagte 1973,
wir sind einfach der Meinung, menschliches Leben auch vor der Geburt hat von Anfang an ein Recht darauf, durch das Strafrecht geschützt zu werden.
Erregte Debatten fanden Anfang der 70er Jahre natürlich auch im Bundestag statt. Die sozialliberale Koalition verabschiedete 1974 das Fristenmodell. Ein Jahr später verwarf das Bundesverfassungsgericht diese gesetzliche Regelung. Geklagt hatte die Union. Dann kam 1976 die sogenannte Indikationslösung. Schwangere konnten nun neben medizinischen, kriminologischen und eugenischen Gründen, also bei Schädigung des ungeborenen Kindes, auch soziale Gründe für einen Abbruch vorbringen, wenn sie sich auf eine familiäre oder finanzielle Notlage beriefen. Nur dann war die Abtreibung innerhalb der ersten 12 Wochen straffrei. Diese Praxis blieb so bis 1992, obwohl die Kritik an der Indikationslösung immer lauter wurde. Aus Angst vor Ablehnung, Willkür oder sogar Feindseligkeit zögerten viele Schwangere den Gang zur Beratungsstelle bis nach der 8. Schwangerschaftswoche hinaus. Also die Suche nach einem Arzt, der die Indikation bescheinigt, dann die Suche nach einem anderen Arzt, der den Abbruch vornimmt und schließlich das Warten auf ein freies Bett in der Klinik. Der späte Abbruch gefährde oftmals die Gesundheit der Frauen, hieß es 1980 in dem Bericht einer damaligen Enquete-Kommission. Bis zur Wiedervereinigung blieb es dennoch bei dieser Praxis. Der Beitritt der DDR erzwang aber eine Neufassung des Paragraph 218. Dort hatte das Fristenmodell gegolten, im Westen aber die Indikation. So kam es 1992 zur erneuten Änderung des Paragraph 218. Und wieder intervenierten die höchsten deutschen Richter. Sie gaben aber einen Ausweg vor. Abtreibungen seien zwar rechtswidrig, straffrei aber dann, wenn die Schwangere mindestens 3 Tage vor dem Abbruch gesetzlich anerkannte Berater konsultiert. So wurde es 1995 Gesetz und blieb es bis heute. Allerdings stiegen die katholischen Bischöfe 2001 aus der gesetzlichen Beratung aus.
Claudia Sauter über den schwierigen Weg zum jetzt geltenden Abtreibungsparagraphen 218. Zum Ergebnis dieser bisherigen Entwicklung hat sich dieser Tage Professor Peter Dabrock geäußert, Inhaber des Lehrstuhls für Systematische Theologie, in Klammern Ethik, an der Universität Erlangen und Vorsitzender des Deutschen Ethikrats, in diesem Fall aber nicht Sprecher des Ethikrats insgesamt, denn dessen Mitglieder sind in Sachen Abtreibungsparagraf durchaus unterschiedlicher Meinung. Professor Dabrock sagt, dass es seit der vorerst letzten Reform des Paragraphen 218 mehr als 20 Jahre gesellschaftlichen Frieden bei diesem höchst kontroversen Thema gebe, und er fügt hinzu, jeder, der in dieser hochemotionalen Fragestellung Veränderungen will, muss sich darüber klar sein, zu welchen neuen Verwerfungen das führen kann. Es ist eine hochriskante Debatte, die gesellschaftlichen Sprengstoff freisetzt. Zitat Ende. Darüber habe ich heute Mittag mit ihm gesprochen. Guten Tag, Herr Professor Dabrock.
Grüß Gott, Herr Glab.
Nicht alle sehen diesen Zusammenhang so wie Sie. Ein Kommentar in der Frankfurter Rundschau zum Beispiel sagt, der Streit über das Werbeverbot in § 219a stelle den bisherigen Grundkonsens nicht in Frage, denn dieser Streit sei nicht Folge einer gesellschaftlichen Werteverschiebung, sondern Folge eines technologischen Fortschritts. 1974, als der § 219a entstand, habe der Gesetzgeber nicht wissen können, dass eines Tages jede gynäkologische Praxis eine Internetseite haben würde, die dann auch erste Anlaufstelle für Patientinnen ist. Und der Kommentar meint, eine kleine Formulierungsänderung würde vielleicht reichen, den Paragraphen 219a an diese Entwicklung anzupassen. Warum also sind Sie so besorgt?
Also zunächst einmal nehme ich wahr, dass sich ja schon in der Debatte um 219a verschiedene Lager in Stellung gebracht haben. Wir haben ja die Forderung im Raum, auch mit hohen politischen Ambitionen, dass man über 219a auch direkt ganz an den 218 herangehen sollte. Und auf der anderen Seite haben wir eben Positionen, die sagen, 218 und 219a, da darf überhaupt nichts geändert werden. Also von daher zunächst erstmal muss man festhalten, ganz enormer politischer Sprengstoff. Zum anderen, warum bin ich dafür, dass man trotzdem im Prinzip das Grundgerüst so lässt? Bisher ist es eben so, dass wir ja eben eine Pflichtberatung durchführen für die möglichen Schwangerschaftsabbrüche, bei denen eben eine Frau im ersten Drittel der Schwangerschaft ungewollt schwanger geworden ist. Und wenn wir jetzt Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit bieten, dass sie unabhängig von dem Beratungsszenario eine Information über den Schwangerschaftsabbruch zur Verfügung stellen, dann ändert das jedenfalls auch den Beratungscharakter, der nun direktiv sein soll, aber auch zum Leben hin beraten soll. Das ist die Gesetzeslage, die so auch tatsächlich berücksichtigt werden sollte.
Die Beratung ist ja das eine, aber wenn man dann eine Entscheidung getroffen hat, braucht man ja auch die streng medizinische Beratung. Die kann ja letztlich nur ein Arzt und eine Ärztin leisten. Und weil ja häufig der Zeitdruck auch aufgrund der gesetzlichen Lage gegeben ist, ist es doch einfach auch notwendig, dass Frauen sich dann auch informieren können bei den Ärzten direkt.
Also erstmal ist es ganz wichtig und richtig, was Sie sagen, dass dann natürlich, wenn eine Frau sich entschieden hat, dass sie dann natürlich auch eine völlig adäquate medizinische Beratung und dann eben auch Information benötigt. Deswegen kann man meines Erachtens darüber nachdenken, dass man im Rahmen dieses ersten psychosozialen Beratungsgespräches am Ende eben auch eine Liste zur Verfügung stellt, bei der dann die Frau mit dem Schwangerschaftskonflikt die Möglichkeit hat, zu identifizieren, welche Ärztinnen und Ärzte in ihrer Nähe eben einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Dann würde aber diese Information genau dort gegeben, wo sie auch hingehört und nicht allgemein öffentlich zur Verfügung gestellt werden, weil nach meinem Verständnis auf der einen Seite die existenzielle Konfliktlage der Frau ernst genommen werden muss und zum anderen aber doch auch berücksichtigt werden soll, dass auf der anderen Seite ein beginnendes menschliches Leben steht. Und dafür haben wir ja eben diese komplexe Rechtslage des rechtswidrig, aber straffrei, die auch dieses Element, nämlich des Lebensschutzes, auch mit berücksichtigt.
Nun hat dieser Paragraph 219a und die Tatsache, dass in letzter Zeit immer mehr Ärztinnen und Ärzte wegen Verstoßes gegen diesen Paragraphen angezeigt werden, hat ja bereits dazu geführt, sagen Leute, die drinstecken in der Materie, dass die Zahl der Praxen und Kliniken, in denen Frauen Abtreibungen vornehmen lassen können, um 40% abgenommen habe und das ganze Regionen ohne entsprechende medizinische Versorgung seien. Da fällt man doch dann ins andere Extrem.
Wenn die gegenwärtige Rechtspraxis, Urteilspraxis dazu führt, dass so etwas die Konsequenz wäre, kann das nicht im Sinne des von mir eben gewünschten und angemahnten Rechtsfriedens sein. Von daher kann man eben umgekehrt sagen, würde man die flächendeckende, auch verpflichtende Information in das Beratungsgespräch integrieren und das von vornherein klar wäre, dass das der Fall wäre, dann würden sich ja auch die Urteile die wir derzeit haben, sich erübrigen.
Das würde aber bedeuten, dass man vielleicht doch an den 219a ran müsste. Der Gesetzgeber hat ja bei dieser ganzen Regelung nicht einfach nur gesagt, wir tolerieren unter bestimmten Voraussetzungen ein rechtswidriges Verhalten, indem wir es nicht unter Strafe stellen, sondern der Gesetzgeber hat ja die Voraussetzungen für Straffreiheit, zum Beispiel die Beratungspflicht, sehr genau geregelt. Da gibt sich daraus nicht zwangsläufig die Folge, dass auch so genau wie möglich und an so vielen Stellen wie möglich über Schwangerschaftsabbrüche informiert werden muss?
Also zum einen ist die Frage, ob man an den 219a dafür rangehen muss oder ob man nicht diese Informationspflicht, die nicht nur ich, sondern die auch andere vorgeschlagen haben, wenn man sie im Beratungsgespräch durchführt, dann nicht im Schwangerschaftskonfliktgesetz festsetzt. Das hielte ich für die bessere Variante. Und dass man darüber hinaus natürlich die Frage nach dem gegebenen Konflikt und den gegebenen Informationsmöglichkeiten dann bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eben als ein Element der Selbstgestaltung des Lebens auch im Konfliktfall artikuliert und deutlich macht, das halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Das ist aber etwas anderes, als wenn einzelne ärztliche Praxen den Schwangerschaftsabbruch als ein, in Anführungsstrichen, Normalelement ihres ärztlichen Spektrums.
Naja, normal, Herr Professor Dabock, normal in dem Sinne, dass es eben unter bestimmten Voraussetzungen nicht rechtswidrig bzw. nicht strafbar ist. Das müsste doch erlaubt sein.
Das ist richtig. Dazu habe ich mich ja auch entsprechend geäußert, dass wenn es um die medizinische, also oder kriminologische Indikation handelt, das ist aber nicht sozusagen der Schwangerschaftsabbruch, der, ich sag mal, in Anführungsstrichen das Fristenelement in dem ersten Trimester darstellt.
Was man allerdings in der Praxis wahrscheinlich nur schwer trennen kann. Man kann ja auf einer Internetseite einer Praxis nicht sagen, hier dürfen jetzt nur die reingucken, die aus kriminologischen Gründen abtreiben wollen.
Da haben Sie vollkommen recht, dass man eins und eins zusammenzählen kann. Aber ich glaube, wir sind in Deutschland immer gut damit gefahren, wenn wir auf der einen Seite pragmatische Überlegungen kombiniert haben, auch mit grundsätzlichen Überlegungen. Und wenn man darüber nachdenkt, ob man mit Blick auf die genannte medizinische oder kriminologische Indikation gegebenenfalls Informationen zulässt, aber nicht damit sich äußert zu den Indikationen im Rahmen des sogenannten Fristenteils, dann finde ich, hätte man da einen entsprechenden Kompromiss, eine entsprechende Balance gefunden. Manch einer würde sagen, das ist scheinheilig. Ich finde aber, dass man in einer so schwierigen Situation tatsächlich schauen muss, wie man Grundsätzliches, also auch uns zu erinnern, dass Schwangerschaftsabbruch kein normales Mittel der Familienplanung ist und auf der anderen Seite eben auch die Wahrnehmung des existenziellen Konfliktes einer betroffenen Frau berücksichtigt werden.
Sagt Professor Peter Dabrock, Inhaber des Lehrstuhls für Systematische Theologie, Ethik an der Universität Erlangen und Vorsitzender des Deutschen Ethikrats, in diesem Fall aber nicht Sprecher des Ethikrats insgesamt, denn dessen Mitglieder sind in dieser Frage, wie ich schon gesagt habe, durchaus unterschiedlicher Meinung. Das Gespräch habe ich heute Mittag mit Professor Dabrock geführt. Mehr als ein Paragraph, die neue Abtreibungsdebatte, der Tag in HR2 Kultur. Und hier kommt ein weiteres Gedicht über den Zweifel, diesmal von Kurt Tucholsky.
Ich sitz auf einem falschen Schiff. Von allem, was wir tun und treiben und was wir in den Blättern schreiben, stimmt etwas nicht. Wort und Begriff. Der Boden schwankt. Wozu? Wofür? Kunst, nicht Kunst. Lauf durch viele Zimmer. Nie ist das Ende da und immer stößt du an eine neue Tür. Es gibt ja keine Wiederkehr. Ich mag mich sträuben und mich bäumen, es klingt in allen meinen Träumen nicht mehr. Wie gut hat es die neue Schicht? Sie glauben, glauben unter Schmerzen, es klingt aus allen tapfern Herzen noch nicht. Ist es schon aus? Ich warte stumm. Wer sind die, die da unten singen? Aus seiner Zeit kann keiner springen. Und wie beneid ich die, die gar nicht ringen. Die haben's gut. Die sind schön dumm.
sagt Kurt Tucholsky. Aber welcher Politiker möchte schon dumm sein? Und deshalb wird am Kabinettstisch und im Bundestag gerade ziemlich gerungen um die Zukunft des Paragraphen 219a Strafgesetzbuch. Ein Paragraph, der die Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft unter Strafe stellt, seinem Wortlaut nach aber auch auf Ärzte anwendbar ist, die einfach nur über die Möglichkeiten eines Schwangerschaftsabbruchs informieren. Nicht alle Parteien im Bundestag allerdings drängt es gleichermaßen in den Ring zu steigen. Die Union zum Beispiel möchte an Paragraph 219a festhalten und ihn im Gegensatz zu ihrem Koalitionspartner SPD auch am liebsten unverändert lassen. Ersteres, das Festhalten, könnte ihr gelingen. Letzteres, das unverändert lassen, aber vielleicht nicht. Das geht aus einem Bericht unseres Hauptstadtkorrespondenten Jörg Seiselberg hervor. Ein Bericht, der uns während der laufenden Sendung soeben erreicht hat.
Nach monatelangem Streit scheint eine Lösung greifbar im Streit um eine Reform des Werbeverbots für Abtreibungen. Aus SPD-Kreisen heißt es, unter Federführung von Justizministerin Barley werden die zuständigen Minister morgen einen Kompromiss präsentieren. Er soll sicherstellen, dass Frauen in Notsituationen schnell an Informationen kommen und Ärztinnen und Ärzte, die über Möglichkeiten zum Schwangerschaftsabbruch informieren, nicht kriminalisiert werden. Die Union hatte sich am Nachmittag noch zugeknöpft gegeben. Fraktionschef Ralf Brinkhaus verwies auf die laufenden Verhandlungen in der Bundesregierung.
Der Ball liegt da jetzt bei den zuständigen Ministern. Die müssen dann entsprechend vorlegen und dann werden wir das als Fraktion bewerten.
SPD-Partei und Fraktionschefin Andrea Nahles gab sich da schon optimistischer, ließ bereits vor der Fraktionssitzung durchblicken. Sie setzte darauf, dass in der Ministerrunde morgen ein abschließender Kompromissvorschlag zusammengebunden wird.
Wir werden uns dann angucken, wie sieht dieser Kompromissvorschlag aus, dann bewerten, dann entscheiden und insoweit ist das auf einem guten Weg.
Für Andrea Nahles ein Thema, bei dem sie auch persönlich unter Druck steht. Sie hatte ihrer Partei versprochen, dass bis Herbst der Streit mit der Union um das Werbeverbot für Abtreibungen abgeräumt wird. Dass nun die Entscheidung des Parlaments über die Reform ins nächste Jahr rutscht, ist aus der Sicht von Nahles kein Problem.
Gut, den Herbst haben wir jetzt ein bisschen überstrapaziert, aber bis zum 21. Dezember kalendarisch ist noch Herbst. Aber hätte man vielleicht auch ein paar Wochen früher schon schaffen können. Das will ich jetzt gar nicht diskutieren. Es kommt diese Woche. Und dann werden wir selbstverständlich in der Fraktion das beraten. Das machen wir dann in dem Moment, wo der Gesetzestext der Fraktion im Januar zugeleitet wird.
Für die SPD ist wichtig, dass in dem Kompromissvorschlag zwei Leitplanken enthalten sind. Ärztinnen und Ärzte, die über Möglichkeiten zum Schwangerschaftsabbruch informieren, sollen künftig straffrei bleiben und Frauen sich besser informieren können. Für die CDU hat die neue Parteichefin persönlich die Linie vorgegeben. Annegret Kramp-Karrenbauer will am Paragraphen 219a festhalten.
Das Werbeverbot soll und darf nicht abgeschafft werden.
Mit der sich jetzt offensichtlich abzeichnenden Lösung würde der Paragraph 219a wie von Kramp-Karrenbauer gewünscht bleiben, aber wie von der SPD gefordert, in wichtigen Teilen korrigiert. Für die Union hatte sich unter anderem Fraktionsvize Gröhe für eine Kompromisslinie stark gemacht. Er könne sich vorstellen, sagte der ehemalige Gesundheitsminister, dass künftig im Internet Listen verfügbar sind von Praxen und Kliniken, in denen Abtreibungen vorgenommen werden können.
Soweit der Bericht unseres Hauptstadtkorrespondenten Jörg Seiselberg. Professorin Maria Versich, Juristin und Sozialwissenschaftlerin an der Fachhochschule Dortmund und Präsidentin des Juristinnenbundes. Guten Abend.
Guten Abend.
Ich habe vorhin in der Sendung einen Kommentar zitiert, der sagt, 1974, als der Paragraph 219a entstand, habe der Gesetzgeber nicht wissen können, dass eines Tages jede gynäkologische Praxis eine Internetseite haben würde, die dann auch erste Anlaufstelle für Patientinnen ist. Und der Kommentator meint, eine kleine Formulierungsänderung würde vielleicht reichen, den Paragraphen an diese Entwicklung anzupassen. Kann man sagen, der Paragraph 219a, der seit Mitte der 70er Jahre unverändert ist, passt im Grunde nicht zum Paragraphen 218 in seiner heutigen Form und müsste dementsprechend angepasst werden?
Er passt auf jeden Fall nicht mehr in unsere heutige Zeit, in die moderne Informationsgesellschaft. Und er stellt eben auch die sachliche Information über ein ärztliches Angebot unter Strafe. Das ist bundesweit einmalig für alle Berufe. Und er wird natürlich auch benutzt, um gegen Ärztinnen wie Christina Hähnel und ihre Kolleginnen vorzugehen.
Würden Sie denn so weit gehen zu sagen, 219a ist verfassungswidrig?
Ja, davon bin ich überzeugt. Ich denke, der greift unverhältnismäßig in die Berufsfreiheit der Ärztinnen und Ärzte ein. Mit der Ultima Ratio des Strafrechts werden hier sachliche Informationen quasi bereits unter Strafe gestellt. Die Ärztinnen tun ja eigentlich nichts anderes, als auf ihrer Webseite darauf hinzuweisen, ich biete Schwangerschaftsabbrüche an, vielleicht noch Informationen über die Methoden. Dass das schon strafbar ist, ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Und die Verhältnismäßigkeitsprüfung, das ist unserer Überzeugung im Juristinnenbund, zeigt das auch.
Da kommen aber Ihre Kolleginnen und Kollegen am Amts- und Landgericht in Gießen zu anderer Einschätzung. 219a, so ergibt sich aus den Gerichtsentscheidungen im Fall Händel, sei eine zulässige Einschränkung der Berufsfreiheit. Denn diese Berufsfreiheit und auch die Informationsfreiheit der schwangeren Frauen hätten in diesem Fall weniger Gewicht als der Schutz des ungeborenen Lebens.
Nun ja, zunächst mal muss man natürlich sagen, das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle hier nochmal zu betonen, dass das, was die Ärztinnen und Ärzte tun, nicht strafbar ist. Auch nicht rechtswidrig oder straffrei oder irgendwas, sondern in dieser Fristenlösung ist das ärztliche Handeln, wenn es nach den Regeln der Kunst geschieht und innerhalb dieser Rahmenbedingungen völlig legal. Und nun zu den Gerichtsurteilen. Natürlich kann ich gut verstehen, dass die Gerichte nicht unbedingt eine solche Frage dem Bundesverfassungsgericht vorlegen wollen. Die Anforderungen an solche Vorlagebeschlüsse sind auch relativ hoch. Wenn man nicht zur Überzeugung gelangt, das ist verfassungswidrig, ja, erspart man sich das, sage ich mal so. Und ich denke, das letzte Wort hier ist noch nicht gesprochen und das hat auch das letzte Gericht, finde ich, relativ deutlich gemacht, dass da andere in der Pflicht sind, eben die roten Roben. Der Weg nach Karlsruhe für Frau Hähnel ist jetzt leider noch lang, aber es wird sich zeigen, was da das Ergebnis sein wird. Ich bin eigentlich ganz optimistisch.
Für die Zukunft wird ja möglicherweise doch noch eine andere Rechtslage entstehen, die dann sozusagen auch den Gang nach Karlsruhe möglicherweise ersparen würde für zukünftige Fälle. Wir haben ja eben im Bericht unseres Korrespondenten gehört, dass sich zumindest innerhalb der Großen Koalition möglicherweise eine Kompromisslinie abzeichnet. Der Kollege hat auch versucht anzudeuten, wie die aussehen könnte. Für wie vielversprechend halten Sie das?
Ich bin sehr gespannt auf diese Lösung. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Rechtssicherheit bekommen für die Ärztinnen und Ärzte und dass die Frauen innerhalb der kurzen Frist, die ihnen bleibt, nach dieser schwierigen Entscheidung eben rechtmäßig zu handeln oder straffrei zu handeln, auch die Informationen kriegen, die sie brauchen. Daran würde ich einen solchen Kompromiss messen. Ich denke, im Strafrecht muss man sehr die Worte wägen. Man kann innerhalb des 219 so umformulieren, dass klar wird, dass sachliche Informationen gegeben werden dürfen. Aus meiner Sicht muss die rote Linie sein, dass über eine legale Dienstleistung, die Frauen auch in einer Notlage brauchen, auf die sie auch ein Recht haben, dass darüber informiert werden kann. Und ich finde diese Listenvorschläge, insbesondere wenn es um geheime Listen geht, in diesem Sinne nicht zielführend.
Nun führt die politische Debatte über an einigen Stellen ja durchaus schon hinaus über den 219a. Da sind einige durchaus dabei, auch den 218 in seiner jetzigen Form in Frage zu stellen oder das ganze Paket, was davor etwas mehr als 20 Jahren geschnürt wurde, wieder aufzuschnüren. Gut, es ist eine politische Entscheidung, wenn man das so will, kann man die treffen. Aber ist es aus Ihrer Sicht juristisch zwingend, den Paragraphen 219a dann in Verbindung nur mit dem Paragraphen 218 anzugehen?
Keinesfalls. Der 219a kann isoliert reformiert werden. Wir haben in den 90er Jahren einen gesellschaftlichen Kompromiss gefunden zu diesem Thema, den das Bundesverfassungsgericht ja auch in breiten Teilen vorgezeichnet hat. Es hat da das Werbeverbot oder das Informationsverbot in keiner Weise erwähnt. Und man muss natürlich sagen, dass die Norm heute veraltet ist. Es ist ein völliger Anachronismus, in der digitalisierten Informationsgesellschaft Tabuisierung zu fordern. Und auf der anderen Seite gibt es, es wurde ja schon gesagt in der Sendung, gut organisierte Gruppen, deren Ziel ist, dass Frauen faktisch die Möglichkeit eines legalen und sicheren Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland nicht mehr haben, indem sie Ärztinnen und Ärzte unter Druck setzen und im Übrigen auch vor Beratungsstellen, wie zum Beispiel in Frankfurt, Gehsteigbelästigungen durchführen und demonstrieren.
Halten Sie es denn für möglich, dass diese politische Debatte sich darin dann erschöpfen wird, den 219a zu reformieren, ohne an 218 ranzugehen? Wie ist da Ihre Einschätzung? Das ist jetzt keine Frage an die Juristin, sondern an die Juristin, die Politiker beobachtet.
Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir Debatten über Selbstbestimmung weiter in dieser Gesellschaft führen. Natürlich gibt es da ganz unterschiedliche Auffassungen. Ich finde, die ungewollte Schwangerschaft, die ist immer unzumutbar. Und ein bisschen mehr Verständnis für Frauen in dieser Notsituation würde ich mir auch in der politischen Debatte wünschen. Ich denke aber, dass wenn wir es schaffen, den 219a zu reformieren oder sogar abzuschaffen, dass dann vielleicht die Debatte wieder ein bisschen befriedet ist. Was natürlich dann weiterhin ansteht, ist ja, sich mit solchen Dingen wie der Gehsteigbelästigung auseinanderzusetzen. Wo endet die Freiheit? Sie endet wahrscheinlich da, wo man andere verletzt oder anderen seine Meinung versucht aufzudrücken. Und auch da könnten wir juristische Lösungen durchaus gebrauchen.
Professor Maria Wersig, Juristin und Sozialwissenschaftlerin an der Fachhochschule Dortmund und Präsidentin des Juristinnenbundes. Vielen Dank. Mehr als ein Paragraph, die neue Abtreibungsdebatte, das war der Tag in HR2 Kultur und was aus dem Paragraphen wird und aus der Debatte, das werden wir natürlich weiter beobachten. Dieser Tag ist nachzuhören wie alle Tage in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.